dass sich der Herr so manifestiert, wie er ist. Obwohl der Herr nach Plan erscheint, nämlich am Ende des Grabfahrer Juda, des 28. Juda-Umlaufes, des 7. Manu, einmal an einem Tag Brahmas, ist er nicht verpflichtet, sich an solche Regeln und Richtlinien zu halten. Denn es steht ihm völlig frei, nach Belieben auf vielfältige Weise zu handeln. Er erscheint daher nach seinem Willen immer dann, wenn Irreligiosität vorherrscht und wahre Religion verdrängt wird. Die Prinzipien der Religion sind in den Reden festgelegt. Und jede Abweichung von der richtigen Ausführung der vedischen Regeln macht einen Menschen irreligiös. Im Bhagavatam wird erklärt, dass diese Prinzipien die Gesetze des Herrn sind. Allein der Herr kann ein System der Religion schaffen. Ebenso ist es eine anerkannte Tatsache, dass die Veden ursprünglich vom Herrn selbst gesprochen und Brahma durch dessen Herz offenbart wurden. Deshalb sind die Prinzipien des Dharma, der Religion, die direkten Anweisungen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Dharman tu sakshat bhagavat pranitam. Auf diese Prinzipien wird überall in der Bhagavad Gita klar hingewiesen. Es ist der Zweck der Veden, solche Prinzipien gemäß der Anweisung des höchsten Herrn festzulegen, und der Herr erklärt am Schluss der Gita eindeutig, dass das höchste Prinzip der Religion in nichts anderem besteht als darin, sich ihm allein zu ergeben. Die vedischen Prinzipien drängen einen in die Richtung dieses Zieles, nämlich der völligen Hingabe zum Herrn, und immer wenn diese Prinzipien von den dämonischen Kräften gestört werden, erscheint der Herr. Aus dem Bhagavatam erfahren wir, dass Buddha eine Inkarnation Krishnas ist, die erschien, als der Materialismus Überhand nahm und die Materialisten die Autorität der Veden zum Vorwand nahmen, um ihre Gewohnheiten zu rechtfertigen. In den Veden gibt es viele einschränkende Regeln und Vorschriften für Tieropfer, die nur für ganz bestimmte Zwecke durchgeführt wurden. Aber damals brachten Menschen mit dämonischen Neigungen diese Tieropfer dar, ohne sich nach den vedischen Prinzipien zu richten. Buddha erschien daher, um diesem unsinnigen Treiben ein Ende zu bereiten und die vedischen Grundsätze der Gewaltlosigkeit wieder einzuführen. Mit anderen Worten, alle Avatars, Inkarnationen des Herrn, haben eine bestimmte Mission. Und jeder von ihnen wird in den offenbarten Schriften beschrieben. Niemand sollte als Avatar anerkannt werden, wenn er nicht in den Schriften erwähnt wird. Es ist nicht so, dass der Herr nur auf indischem Boden erscheint. Er kann überall und zu jeder Zeit erscheinen, ganz wie es ihm beliebt. In jeder Inkarnation offenbart er so viel über Religion, wie es die Menschen gemäß den jeweiligen Umständen verstehen können. Aber die Mission ist immer dieselbe, nämlich die Menschen zum Gottesbewusstsein und zum Gehorsam gegenüber den Prinzipien der Religion zu führen. Manchmal steigt der Herr persönlich herab, und manchmal schickt er seinen echten Stellvertreter in der Form seines Sohnes oder Dieners, und manchmal erscheint er selbst in einer versteckten Form. Weil Arjuna im Vergleich zu gewöhnlichen Menschen in anderen Teilen der Welt spirituell weit fortgeschritten war, wurden die Prinzipien der Bhagavad Gita ihm verkündet und damit auch allen anderen hochstehenden Menschen. Dass 2 und 2 gleich 4 ist, ist eine mathematische Aussage, die sowohl beim einfachen Rechnen als auch in der höheren Arithmetik ihre Gültigkeit hat. Dennoch muss zwischen höherer und elementarer Mathematik unterschieden werden. Ebenso lehren alle Inkarnationen des Herrn die gleichen Prinzipien, doch den verschiedenen Umständen entsprechend erscheinen ihre Lehren mehr oder weniger fortgeschritten. Wie später noch erklärt wird, beginnt die Ebene der höheren religiösen Prinzipien, wenn das System der 4 Unterteilungen und Stufen des gesellschaftlichen Lebens befolgt wird. Svanasharanda. Die einzige Aufgabe einer jeden Inkarnation besteht darin, überall Krishna-Bewusstsein zu erwecken. Dass dieses Bewusstsein einmal sichtbar ist und ein anderes Mal nicht, liegt allein an den jeweiligen Umständen. Wann und wo auch immer das religiöse Leben verfällt und Nachkomme Bharatas und Irreligiosität überhand nimmt, zu der Zeit erscheine ich. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivastani Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ja, das heutige Thema ist ganz Ram gewidmet, Lord Ram. Wer von euch hat schon von Lord Ram gehört? In der Woche? Alle. Super, wunderbar, das ist schön. Ich habe jetzt auch nicht vor, das gesamte Ram-Lila zu erzählen. Dann würden wir hier mehrere Tage möglicherweise sitzen und ich bin auch nicht qualifiziert. Einige von unseren älteren Gottgeweihten kennen auch noch den Devoti von der Farm von früher, der vor mehreren Jahren seinen Körper hat. Padmanabha. Warum? Er war ein Rambhakta in der Mission von Srila Prabhupada, die ja eigentlich Radha Krishna verehren, war er ein überzeugter Rambhakta. Und er hat manchmal früher an Ramnami Klassen gegeben, die dann so 4-5 Stunden waren, wo er das gesamte Ramlila erzählt hat. Mit allen wichtigen Details. Das werde ich heute nicht machen. Aber ich habe das öfter gehört und war jedes Mal begeistert. Ich möchte mit einem, das Buch kennen vielleicht einige, das ist von Bhaktivikash Swami, das ist jetzt 26, 27 Jahre alt. Da hat Bhaktivikash Swami das Ramayana in einer sehr schönen komprimierten Form zusammengefasst. Und es gibt ein Preface, das ist aus einer Bhagavata, eine Erläuterung von Srila Prabhupada. Das würde ich gerne auch noch lesen, weil das, was Srila Prabhupada sagt, das könnte ich nicht wiederholen. Das ist einfach die Worte Prabhupadas, die für uns, glaube ich, die höchste Inspiration sein sollten. Lord Sri Ram, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist attraktiv, nicht nur in seinem persönlichen Äußeren, aber auch in seinen transzendentalen Aktivitäten. Das ist so, weil der Absolute absolut ist mit seinem Namen, seinem Ruhm, seiner Form, seinen Spielen, seinen ganzen Begleitpersonen, Entourage, und all den Gegenständen, mit denen er erscheint. Der Herr kommt auf diese materielle Welt runter aus seiner grundlosen Barmherzigkeit und zeigt seine verschiedensten transzendentalen Spiele als ein menschliches Wesen, in der Form eines menschlichen Wesens, sodass die Menschen sich zu ihm hingezogen fühlen und dadurch in die Lage versetzt werden, zu Gott zurückzukehren. Menschen sind immer begeistert davon, Geschichten und alte Märchen und Weisheiten von verschiedenen Persönlichkeiten zu hören, die normale Sachen gemacht haben. Ohne dass sie wissen, dass sie durch solche Gemeinschaft ihre wertvolle Zeit einfach nur verplempern und so nur durch mit den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur zusammenkommen. Anstatt seine Zeit zu verschwenden, sagt Srila Prabhupada, kann man spirituellen Erfolg bekommen, indem man seine Aufmerksamkeit auf die transzendentalen Spiele des Herrn lenkt. Er sagt sogar, man kontaktiert direkt die höchste Persönlichkeit Gottes, wenn man diese Spiele hört. Und von innen, heißt, sagt Schiller Prabhupada, werden alle angesammelten Sünden von der normalen materiellen Natur sofort gereinigt. Wenn all diese Sünden gereinigt sind, wird der Zuhörer nach und nach befreit von weltlicher Gemeinschaft und fühlt sich immer mehr hingezogen zu den Aspekten und Attributen Gottes. Die Idee ist, dass wir einfach dadurch, dass wir über die höchste Persönlichkeit Gottes und seine Spiele hören, ein Beigesellter des höchsten Herrn werden. Man kann die höchste Perfektion des Lebens einfach dadurch bekommen, indem man aufmerksam über die transzendentalen Spiele des Herrn hört. Der Vorgang des Hören sollte am besten in der Gemeinschaft von Gottgeweihten betrieben werden. Das ist das, was die vedischen Schriften uns empfehlen. In dem Zeitalter des Kali, in dem Zeitalter des Streites. Und in dem Vorwort schreibt Bhaktivikasaswami, dass das Ramayana in jedem Königreich Indiens gesungen und erzählt wurde und in jedem Dorf. Die britischen Menschen, die in Indien besetzt hatten, waren völlig verwirrt davon, dass wirklich das gesamte Volk das Ramayana kannte. Jeder. Jedes Kind im Dorf kannte das Ramayana, kannte die Geschichte von Lord Ram und Sita. Und es wurde in der ganz normalen, tagtäglichen Sprache einfach benutzt, um Analogien, um Weisheit zu vermitteln. Wofür steht das Ramayana und wofür steht Lord Ram? Bhaktivikasaswami schreibt, for its romance, für ihre Romanze. Es ist nämlich eine Liebesgeschichte der höchsten Liebe zwischen Sita und Ram. Aber auch für Heldenmut, für moralische Unterweisungen. Und so gehört das Ramayana zu den größten Epen dieser Welt. Das Interessante ist nur, dass Lord Ram in dem Ramayana manchmal handelt wie ein Sterblicher, wie ein normaler Mensch. Und man könnte sich wundern, er ist doch Gott, er wird zumindest gesagt, Lord Ram ist Gott, der müsste doch alles wissen, der müsste doch allmächtig sein. Aber er handelt wie ein Sterblicher. Er wehklagt über den Verlust von Sita. Und er weint. Da gibt es aber Gründe für, warum er das tut. Weil Gott wird eigentlich nie von Illusionen überschattet, es sei denn, er lässt es zu. Und er nutzt es für seine Spiele. Der Grund steht auch hier drin, das ist ein kleiner philosophischer Absatz, weil wir in der Vergangenheit in vielen Inkarnationen eine ähnliche Tendenz manchmal feststellen, dass Gott die Rolle eines Menschen spielt. Chaitanya Mahaprabhu hat auch manchmal geweint vor Ekstase und hat sich einfach treiben lassen. Nityananda genauso. Oder die Kuhhirtenmädchen aus Vrindavan, die haben geweint aus Liebe zu Krishna. Die waren alle auf der absoluten Ebene, aber trotzdem haben sie gehandelt wie ein Mensch, wie Menschen. Warum Lord Ram das macht, ist, weil er den Materialisten einerseits zeigen möchte, dass Gott immer eine Person ist. Gott ist immer persönlich. Und so möchte er den Spekulanten und den Gyanis, die nur mit ihrem Kopf arbeiten, zeigen, nein, ich bin eine Person mit ganz gewissen Attributen. Und dass er durch eine besondere Eigenschaft immer nur kontrolliert wird. Gott wird durch eine Eigenschaft kontrolliert. Wer weiß welche?
Liebe.
Ja, genau. Er wird durch Liebe kontrolliert. Krishna wird nur durch die Liebe seiner Gottgeweihten, vor allem der Gopis und Srimati Radharani, kontrolliert. Und Lord Ram wird auch nur durch die Liebe von Sita, aber auch von all seinen Geweihten in Ayodhya, von seinen Geschwistern kontrolliert. Und ein anderer Aspekt für das Erscheinen Lord Rams, wie wir eben im Vers gelesen haben, um die religiösen Prinzipien wieder einzuführen. Dharma, um Dharma zu etablieren in der Welt. Was heißt Dharma? Es gibt verschiedene Übersetzungen für das Sanskrit-Wort Dharma. Es ist natürlich einerseits das Wort religiöse Pflichten, das kennen wir alle auch in diesem Zusammenhang. Aber Dharma ist natürlich noch viel, viel mehr als nur die religiöse Pflicht. Dharma bedeutet auch die persönliche innere Berufung, die Mission, die wir innerlich spüren. Oder auch die Lebensaufgabe, Life Mission. Oder auch die inneren Eigenschaften, die wir in uns spüren. Srila Prabhupada hat eben in der Erläuterung auch das Varnashram-Dharm-System erwähnt. Ganz wichtig. Weil Varnashram-Dharm hat einen Zweck. In der vedischen Kultur wurden die Kinder in die Gurukul geschickt. Zu einem Guru, zu einem Lehrer, zu einem älteren, meistens reiferen Brahmana. Und dieser Brahmana, der hatte die Fähigkeit gehabt, das Dharma der individuellen Kinder zu erkennen und sie entsprechend auch einzusetzen und sie zu trainieren. Das sind die Samskaras, das sind die eigentlichen Samskaras gewesen, mit denen ein Guru die Kinder aufgezogen und trainiert hat, damit sie in ihrem jeweiligen Dharma wirklich funktionieren können. In diesem wunderbaren alten Buch, was ich hier schon so viele Jahre mit mir rumtrage, Festivals mit Srila Prabhupada, da spricht Srila Prabhupada auch über den Appearance Day, also den Erscheinungstag von Lord Ram. Und er schreibt fast ausschließlich über Dharma und über das Varnashram-System. In diesem Vortrag von 1969 spricht Srila Prabhupada fast ausschließlich über die vier Varnas. So, er spricht natürlich über Lord Ram, der in einer Königsfamilie als Kshatriya geboren wurde. Das heißt, das Dharma von Lord Ram war eigentlich ganz klar vorbestimmt. Er muss ein König sein, er muss als König regieren und herrschen. Aber Srila Prabhupada erklärt es sehr interessant, dass auch die anderen Varnas von dem Guru erkannt wurden. Das heißt, wenn jemand die Inklination hat, die Fähigkeit besitzt, Handel zu treiben, dann ist das völlig legitim. Und dann wurde diese Person von dem Guru in diese Richtung erzogen. So wurden ihm auch Samskaras gegeben. Oder wenn jemand brahminische Eigenschaften hatte, dann wurde das von dem Guru genauso erkannt und er wurde in dieser Weise trainiert. Und jetzt schauen wir mal auf Sita. Kekia wird sie auch genannt, die Tochter von König Kekaya. Völliger Unsinn, was ich jetzt gerade sage. Janaki, entschuldige bitte. Janaki, die Königin, die Tochter. Ja, genau. Kekia war die eine Tochter, die eine Frau von Dasarath. Das können wir kurz gleich auch nochmal die Geschichte so ein bisschen abspulen. Aber Janaki war auch eine Königstochter. Und sie wurde genauso in diesem Vana erzogen. dass sie letztendlich handelte wie eine Königstochter. Sie war nicht eine Shudrani, die einfach nur Haushaltsarbeit gemacht hatte. Ich habe morgen mit meiner Frau eine sehr nette Unterhaltung darüber gehabt. Wie auch die Königstochter, Töchter und auch die Töchter von Brahmanas auch eben eine Erziehung bekommen und genossen haben, wie sie letztendlich sich in ihrem Vana etablieren konnten. So. Und wie gesagt, das gesamte Ramayana handelt eigentlich davon, von Dharma, ne, von den höchsten moralischen Grundsätzen, die Lord Ram gelehrt hat. Lord Ram wurde als der ideale König bezeichnet, der ideale Ehemann, der ideale Sohn. König Dasarath hat Lord Ram in die Verbannung geschickt, aufgrund eines Komplotts. Und Lord Ram hat das Schicksal einfach akzeptiert. Lakshman wollte das überhaupt nicht. Wir können unseren Vater töten und du besteigst mit Zwang den Thron und kannst einfach regieren. Wir können doch so eine Anweisung von unserem Vater Dasarath nicht einfach so hinnehmen, meinte Lakshman. Aber Lord Ram hat gesagt, nein, wir dürfen niemals die Anweisung unseres Vaters missachten. Es ist ein Befehl für uns, wir müssen das achten. So hat Lord Ram bewiesen, was Dharma bedeutet. Natürlich, das ist ein anderes Yuga gewesen. Das war ein Treta-Yuga und die Lifespan von Lord Ram war 100.000 Jahre. Das ist ein ganz anderes Zeitalter, ein ganz anderes Yagya, was dort praktiziert wurde. Das können wir nicht eins zu eins in das Kali-Yuga von heute übertragen, das ist ganz klar. Aber die moralischen Unterweisungen, die können wir auf alle Fälle, wo es denn eben möglich ist, in unser Leben integrieren. Lord Ram hat zum Beispiel auch das Prinzip der Ehrlichkeit auf die höchste Ebene gestuft, niemals zu lügen. Er hat zum Beispiel auch gesagt, ich werde immer nur eine Ehefrau haben. Weil das ist ein sehr interessanter Aspekt. Er hat ja wegen seiner Frau geweint, die entführt wurde von Ravana. Aber das hat er nicht einfach aus Sentimentalität gemacht oder weil er von Illusion überrannt wurde, sondern um im Grunde genommen uns Menschen zu zeigen, wenn wir zu angehaftet aneinander sind, auf der materiellen Ebene, werden wir Leid erfahren. Das war das Bild, was Lord Ram gezeichnet hat. Weil er wusste im Grunde genommen alles. Aber er hat dieses Spiel trotzdem gespielt. Es war ja vorgezeichnet, dass er Ravana töten sollte. Wir können ja mal ganz kurz in die Geschichte des Ramayana abtauchen. Ich habe diesen Titel ja gewählt, die Schönheit des Ramayana, weil der Ursprung des Ramayana, wie wir es kennen, von dem heiligen Valmiki, ist ja auch auf eine mysteriöse Art und Weise entstanden. Valmiki wurde in einer Meditation gestört und hat einen Jäger verflucht, der ein Tier getötet hatte. Das Tier war kein normales Tier, das müssen wir jetzt nicht in allen Details erwähnen. Das war Brahma, aber es ging darum, letztendlich Valmiki zu inspirieren, das Ramayana nämlich später aufzuschreiben. Und in diesem Fluch, den Valmiki ausgesprochen hatte, hat er auf einmal gemerkt, dass es die schönste Poesie war. Und plötzlich erschien Narada Muni, um Valmiki damit den Auftrag zu geben, dass er das Ramayana zusammenstellen möge. Das ist schon mal ein wirklich wunderschöner Aspekt des Ramayana, dass es in wunderschönster Poesie dargestellt wird. Ein anderer schöner Aspekt, den hatte ich vorhin schon erwähnt, ist, dass jeder in Indien das Ramayana kennt. Das ist wirklich seit Jahrtausenden, eigentlich seit Millionen von Jahren überliefert bleibt. In unveränderter Form. Das ist auch ein wunderschöner Aspekt des Ramayana, dass diese alte Kultur sich so gut erhalten hat bis in die heutige Zeit und wir davon profitieren können und so Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, Lord Ram, haben können. Und natürlich geht es genauso wie im Mahabharata, geht es im Ramayana um den Kampf zwischen Gut und Böse. Weil wo Gott ist, dort ist immer das Gute. Und wo die Materialisten versuchen, diese Welt auszubeuten und die Lebewesen auszubeuten, ist immer das Böse. Krishna kam, um gegen die Dämonen zu kämpfen, die Materialisten. Lord Ram kam noch vorher, um gegen Ravana, einen materialistischen Dämon, zu kämpfen, der seine Frau auch noch entführt hat. So, damit zeigt Lord Ram, ich möchte meine Frau beschützen, das ist die Aufgabe der Männer, unsere Frauen zu beschützen, ganz wichtiger Aspekt. Das ist unsere Verpflichtung. Das heißt nicht, dass die Frau immer nur hinter uns laufen muss. Die Welt hat sich geändert. Aber trotzdem sind wir Männer verpflichtet, unsere Frauen zu beschützen. Mit spirituellem Wissen genauso wie physisch. So, und wie wir bei Arjuna zum Beispiel auf dem Streitwagen auch Hanuman haben auf der Flagge, so ist Hanuman auch im Ramayana eine absolut wichtige Persönlichkeit. Ja. Also um in das Lila von Ram nochmal einzusteigen, Lord Ram wurde zu König Dasarath geboren. König Dasarath war ein ganz großer König in Indien, der drei Frauen hatte. Kaushalya, Sumitra und Kalkeyi. Und er war mit allen dreien kinderlos gewesen. So ging er zu Vishwamitra und hat um eine Segnung gebeten. Es wurde ein Yagya vollzogen und so konnten alle drei Frauen Kinder bekommen. Kaushalya hat Lord Ram geboren, Sumitra hat Lakshman und Lakshman und Shatrughna geboren und Kalkeyi hat Bharata geboren. Und diese Brüder wuchsen im Hofe König Dasarath auf und waren wirklich sehr eng zusammen, wobei Lord Ram auch immer herausragte und alle seine jüngeren Brüder ihn auch immer als den Besten verehrt haben, obwohl sie alle Vishnu-Tattva sind. Alle vier Brüder sind aus dem Vishnu-Tattva hergeboren. Das heißt, sie sind alle die höchste Persönlichkeit Gottes mit verschiedenen Aufgaben. So. Und an einer Stelle kam Vishwamitra wieder zum Hofe Dasarath später und bat darum, Lord Ram mitnehmen zu können auf eine Tour durch Indien, um in einem besonderen Wald Rakshasas zu töten, die dort die Yagyas und Opferdarbringungen der Rishis und Brahmanas die ganze Zeit störten. Lord Ram ging mit, begleitet von Lakshman, der immer an seiner Seite blieb, und hat eben die Rakshasas getötet. Die Geschichte geht weiter und weiter. Und irgendwann kam Vishwamitra mit Ram und Lakshman zu einem anderen Rishi, der ihnen erzählte, dass im Königreich König Janakas eine große Zeremonie abgehalten wurde, nämlich ein Swayamvara, eine Hochzeitszeremonie, bei der seine Tochter, König Janakas Tochter, verheiratet werden sollte. König Janaka hatte einen großen Bogen, der mal Lord Shiva gehörte, als sein Erbe. Der wurde dort verehrt in dem Hof von König Janaka. Und es waren ganz viele Könige aus der ganzen Region angereist, weil man musste halt diesen Bogen hochheben können, ihn spannen können und einen Pfeil abschießen können. Wir sehen Parallelen zum Mahabharata. Und kein König konnte das. Und König Janaka war dann auch schon, dann gibt es halt keinen Ehemann für meine Tochter Janaki, Sita. Sita wurde ihm ja nicht als physisches Kind geboren, nicht von seiner Frau, sondern König Janaka hat Sita gefunden. Wurde von Bhumi, Mutter Erde, geboren. Und Sita ist eine Form Lakshmi Devis, die erschienen ist von Mutter Erde, um im Königreich König Janakas eben als Mutter Sita heranzuwachsen. Und die wollten schon dieses Swayamvara fast abbrechen, als Vishwamitra mit Ram und Lakshman dort erschien. Und Lakshman verkündete, König Janaka, du hast noch eine Person vergessen, der diesen Bogen spannen kann und damit schießen kann. Mein Bruder Lord Ram. König Janaka bat Ram in die Arena. Lord Ram verneigte sich vor dem Bogen als erstes, als Geste des Respekts und nahm diesen Bogen auf mit seiner linken Hand, weil für einen Rechtshänder spannt man den Bogen mit der rechten Hand und hält ihn in der linken Hand. Das ist so, man schießt ja nicht so. Und Ram spannte den Bogen und drückte ihn immer mehr auseinander, bis der Bogen zersprang. Und das war das Zeichen für Sita. Das ist mein Ehemann. Sie hat sich auch zu keinem der anderen Könige hingezogen gefühlt. Sie hat gewusst, das ist mein Ehemann. Weil Krishna und Radharani sind niemals voneinander zu trennen. Sita und Ram sind niemals voneinander zu trennen. Lakshmi und Narayan sind niemals voneinander zu trennen. Sie gehören einfach zusammen. Und so wurde eine große Hochzeit gefeiert. Lakshman heiratete die Schwester Urmila, die Schwester von Sita, Urmila gleichzeitig. Und sie gingen zurück in das Königreich von Ayodhya. Ayodhya, die Stadt in Nordindien, existiert immer noch, weil es vor einigen Jahren so ein Zankapfel zwischen Muslimen und Hindus. So, aber es ist halt ein alter heiliger Ort in Indien, der seit Millionen von Jahren existiert und der Geburtsort von Lord Ram ist. Auch der Präsident von Indien, Narendra Modi, war dort, um den großen Tempel dort zu eröffnen und einzuweihen. Es ist ein heiliger Ort für alle, die in Indien im Dharma geboren sind. So, und sie kehrten nach Ayodhya zurück und lebten dort mit ihren, also die vier Brüder, die haben alle geheiratet. Und eines Tages sagte Lord Dasarath, König Dasarath, er würde gerne Lord Ram als seinen Erben auf den Thron setzen. Und Dasarath war total begeistert von dem Vorschlag. Und auch die Frauen waren alle ganz begeistert, fanden das alle gut. Aber Kaikeyi, die jüngste der Frauen, die hatte eine Dienerin, Mantara. Mantara hatte einen Buckel. Und die war ein bisschen neidisch. Aber sie war auch instrumentell in diesem ganzen Lila, damit Lord Ram Ravana töten konnte. Also von daher, Mantara hat so eine Doppelrolle. Zumindest hat Mantara Kaikeyi infiltriert mit negativen Gedanken und gesagt, wenn Ram erstmal als der Thronerbe installiert ist, dann wirst du leiden und deine Kinder werden leiden. Ihr werdet keine Chance mehr haben, weil Kaushalya, die Mutter von Ram, die wichtigste Königin sein wird und ihr werdet vergessen. Und auch ich, sagte Mantara, ich werde auch dann in Vergessenheit geraten und habe keine Aufgaben mehr und wir werden alle in Armut sterben. Und so hat Mantara den Geist von Kaikeyi vergiftet. Und Mantara erinnerte Kaikeyi auf einmal, du hattest mal von König Dasarath zwei Segnungen bekommen auf dem Schlachtfeld, als König Dasarath in Bedrängnis war und verwundet wurde. Und du ihn gerettet hast vom Schlachtfeld, hat er dir zwei Segnungen gegeben. Two boons. Du solltest jetzt diese Segnungen nutzen, um zum einen von König Dasarath zu verlangen, dass dein Sohn Bharata auf den Thron kommt. Und zweitens, dass Ram für 14 Jahre in den Dschungel verbannt wird. Hare Krishna, Herr. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich sehr. Wir sprechen über das Ram-Lila ein bisschen, in meiner Kapazität. Send Ram to the forest. König Dasarath war außer sich. Der konnte es nicht verstehen, aber er war auch an sein Dharma gebunden. Ja, und er musste dem nachgeben, diesen beiden Segnungen und diesen beiden Versprechen, die einzuhalten. Und er war verzweifelt. Und so schickte er dann, oder vielmehr Kaikeyi schickte Sumitra, hieß er, glaube ich, auch. Das war einer der wichtigsten Diener von König Dasarath, um Lord Ram zu holen. Und Lord Ram war schon in allen Vorbereitungen am nächsten Tag als Thronerbe installiert zu werden. Und ging frohen Mutes in den Palast mit Sita und sah dann dort seinen Vater Dasarath auf dem Thron fast runterfallen und vor Verzweiflung weinen. Und konnte nicht verstehen, was ist passiert. Und so sprach Kaiki, seine dritte Mutter, zu ihm: Dein Vater, der wird sein Dharma nicht einhalten. Er hat mir mal zwei Versprechen gegeben. Mit dem einen Versprechen habe ich eingelöst, dass mein Sohn anstelle von dir als Thronerbe installiert wird und du für 14 Jahre in den Dschungel gehst. Dein Vater Dasarath traute es sich nicht, dir selber zu sagen. Deshalb sage ich es dir, sagte Kaiki. Und Ram hat nicht gezuckt, war nicht erschreckt, war nicht wütend. Er hätte ja auch sofort sagen können, von dir lasse ich mir nichts sagen und nimmt ein Schwert. Nein, Lord Ram hat sein Schicksal einfach demütig angenommen und gesagt, wenn das der Wille meines Vaters ist, dann muss ich diesen Willen einfach ausführen. Wer von euch hat Kinder? Diese Frage müsst ihr jetzt vielleicht nicht beantworten, könnt euch im Herzen die Frage beantworten. Sind eure Kinder auch so tolerant, dass sie alles machen würden, was ihr ihnen sagt? Meine Kinder glaube ich jetzt nicht ganz. Manchmal schon, manchmal nicht. Aber Lord Ram ist besonders. Und deshalb hat er die Anweisung von seinem Vater einfach als Auftrag genommen. Und Sita hat sofort gesagt, dann folge ich dir in den Wald. Das Dharma der Ehefrau ist es, ihrem Ehemann zu folgen und das Schicksal zu teilen. Und nicht, wenn der Ehemann auf einmal arm wird, dann geht man weg. Wenn er reich ist, ist es ja nett. Nein, man teilt jegliches Schicksal mit dem Ehemann. Das war ein Bund. Und da war auch im Ramayana sieht man, dass an ganz vielen Stellen eine Art ähnliche Gleichberechtigung zwischen Sita und Ram sogar war. Wenn wir zwischen Radha und Krishna das sehen, Krishna wird von Radharani kontrolliert. Sie spielt eine andere Rolle, aber sie ist nicht weniger wert oder weniger wichtig. Ganz im Gegenteil. Deshalb heißt es ja auch nicht Krishna Radha, nein, Radha Krishna. Sita Ram. Sita ist immer zuerst, die Freudenenergie ist immer zuerst da. Lakshmi Narayan, die Freudenenergie ist immer zuerst da. So ist der Respekt in der vedischen Kultur vom Mann gegenüber der Frau. Das ist auch Dharma. Das vergessen wir oftmals, weil wir im Westen völlig degeneriert sind. Wir glauben, die Frauen sind ja nichts wert. Nein, die vedische Kultur war da ganz anders. Sie hat ganz viel Respekt eben vor den Frauen gehabt. Sie hat andere Aufgaben. So, und als das dann Lakshman hörte, das habe ich eben schon mal ganz kurz angesprochen, dass sein Bruder in den Wald verbannt wurde, dann kam er an, wir müssen unseren Vater einfach vom Thron runternehmen und töten und wir werden dich installieren. Und Lord Ram hat sofort abgelehnt, nein, das können wir nicht machen, unser Vater ist heilig für uns. Wir können unseren Vater nicht einfach übergeben. Zu dem Zeitpunkt waren Bharata und Shatrughna, die anderen beiden Brüder, nicht dort. Die waren im Königreich von König Kekaya, also Kakis Vater, und haben dort ihre Zeit mit ihren Frauen verbracht. Deshalb wussten die nicht, was am Hofe König Dasarath passiert ist. So, deshalb dachte Lakshman schon, es sei eine Intrige von Bharata gewesen. Jetzt könnte man sich überlegen, Bharata ist doch auch Vishnu-Tattva, ist doch auch Gott. Wie kann der das denn nicht wissen? Bharata genauso, ist auch Vishnu-Tattva. Das ist ein Spiel. Letztendlich, um im Grunde genommen auch den materialistischen Menschen zu zeigen, was passiert, wenn Intrigen gesprungen werden in dieser materiellen Welt. Dass das die Konsequenzen sind. Genauso wie wir das in Mahabharata sehen, wo auch Intrigen gesponnen wurden zwischen den Kurus und den Pandavas. So. Und Krishna war ja auch dort. Krishna wusste das alles. Warum hat er nicht gesagt, das ist doch alles nur Illusion? Nein, Gott möchte nicht den freien Willen der Menschen unterbrechen und er möchte ihnen letztendlich Beispiele geben, durch die sie lernen. Und im Rahmen Lila ist es genau das Gleiche. Und so gingen dann Ram, Sita und Lakshman zusammen in den Wald. Haben dort viele Abenteuer erlebt und irgendwann waren sie in einem Ashram. Viele Menschen sind ihnen gefolgt, weil sie einfach nicht in Trennung von Lord Ram leben wollten. Lord Ram hat sich aber immer mehr in den Wald verschlichen und hat sich versteckt. Irgendwann hatten sie in einem Wald gewohnt, wo es auch viele Rakshasas gab, die Lord Ram dann tötete. Aber er wollte nicht die Rishis stören durch seine Anwesenheit. So, und so ging er immer tiefer in den Wald. Und irgendwann kamen sie in einen Wald, da lebte eine Rakshasi, eine Rakshasa-Frau, die Schwester von Ravana, Supanaka. Und die hat Lakshman und Ram gesehen und hat sich eigentlich irgendwo verliebt in sie und wollte mit ihnen anbändeln. Aber Lord Ram sagte, meine liebe Königin des Waldes hier, ich bin schon verheiratet, ich habe den Schwur abgelegt, nur eine Ehefrau zu ehelichen. Es tut mir wirklich leid, deshalb muss ich dich gehen lassen. Aber vielleicht will ja mein Bruder mit dir etwas anfangen. Der ist noch viel heldenhafter als ich. Die scherzten so ein bisschen, weil sie wussten, dass es eine Rakshasi war, mit etwas nicht so hoher Intelligenz vielleicht auch. Und Supanaka, ja, dann nehme ich doch deinen Bruder. Und Lakshman nahm ein Schwert und hackte ihr die Nase ab. Und die Ohren. Das ist nicht nett. Das ist natürlich für eine Frau, auch eine Rakshasi, sind das natürlich auch wichtige Gegenstände. Und sie flüchtete in den Wald. Und ging später zu ihrem großen Bruder Ravana nach Lanka und erzählte ihm davon. Ravana schickte natürlich gleich eine Armee von 10.000 Rakshasas in den Wald dorthin, um Ram und Lakshman zu töten. Und Ram hat diese 10.000 Rakshasas alleine innerhalb einer Stunde getötet. Er hat gesagt, Lakshman, du bewachst Sita, ich mache das ganz alleine. Und innerhalb einer Stunde, so heißt es, hat er alle diese 10.000 Rakshasas getötet, bis auf einen. Ich weiß nicht, war es Mayadana? Ich glaube nicht Mayadana, aber den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Zumindest derjenige, der dann später auch als Reh erschien, um Sita im Rahmen wegzunehmen.
Maricha,
danke schön, ganz genau. Gut, dass wir hier die älteren Gottgeweihten haben, die so belesen sind. Und nachdem Maricha das überlebt hat, dieses Massaker, ist er wieder zu Ravana gegangen und hat ihm erzählt, was passiert ist. Und er hat ihm aber auch gleichzeitig von der Schönheit Sitas erzählt. Und Ravana wurde vom Kamadev, dem Herrn der Liebe, angesteckt mit Pfeilen und wollte unbedingt Sita besitzen. Aber niemand außer Krishna, außer Gott, kann die Glücksgöttin besitzen. Das ist nicht möglich. Das wird nicht passieren. Aber so hat Maricha zusammen mit Ravana einen Plan ausgeheckt, um Sita zu kidnappen. Die meisten kennen die Umstände, dass Maricha eben befohlen wurde, als wunderhübsches goldenes Reh zu erscheinen. Und Sita wollte dieses Reh unbedingt besitzen, um damit zu spielen. Und so wurde Ram weggelockt. Lakshman sollte wieder auf Sita aufpassen. Und dann war in diesem Plan von Ravana vorgesehen, dass wenn Ram Maricha töten würde, weil es war ganz klar, das wusste Maricha auch, dass Ram ihn töten würde. Wenn Ram das nicht macht, hätte Ravana ihn getötet. Und so hat Ram dann einen Pfeil auf das Reh geschossen, weil es immer mehr flüchtete und Ram verstand, das ist eigentlich ein Rakshasa, der seine Form gewandelt hat. Und hat einen Pfeil auf dieses Reh geschossen und es getötet. Und als Maricha am Sterben war, hat er mit der Stimme, diese Dämonen, die hatten mystische Fähigkeiten, und er konnte die Stimme imitieren von Ram und rief auf einmal, Ram, Ram, Lakshman, Sita, Sita, Lakshman. Und das hörten die beiden an ihrem Ashram. Und Ram war sofort verwirrt. Gott ist verwirrt. Ja, nur, weil er letztendlich den Menschen zeigen will, dass er eine Person ist. Das hatten wir vorhin schon. Gott ist nicht verwirrt, aber er spielt es. Und er geht auch in diese Emotionen rein. Weil Gott möchte diesen Austausch mit den anderen Seelen haben. wenn er jetzt einfach nur neutral, Om Shanti, ich bin Gott, ich weiß alles, dann wird er keine Gefühle, keinen Austausch haben können. Weil der Austausch der Liebe ist immer auf einer emotionalen Ebene mit dem Gottgeweihten. Und das wollte Lord Ram erfahren. Genauso wie Chaitanya Mahaprabhu den Rasa von Radharani erfahren wollte, die Gemütsstimmung, die Liebe Radharanis erfahren wollte und geweint und geschrien hat, weil Gott eine Person ist. Und genauso in diesem Fall, Ram war verwirrt. Er war verwirrt. Und Ravana hat diese Situation ausgenutzt, dass er Sita kidnappen konnte. Und die Geschichte geht weiter und weiter, dass dann der König der Gaya, Jatayu, Ravana sieht und aufhalten will, getötet wird von Ravana und Ravana Sita mit nach Lanka nimmt. In der Zwischenzeit hat Ram natürlich dann bitterlich geweint und geguckt, was er machen könnte, um Sita zu finden, kam zu dem Ashram, er hat einen anderen Rakshasa im Wald gefunden, der riesig war. Der war bestand eigentlich nur aus Bauch und Mund und riesigen Armen. Und dieser Rakshasa, das war aber ein Halbgott mal gewesen, der verflucht wurde und gesagt wurde, erst wenn du Lord Ram triffst und Ram dich tötet, dann wirst du erlöst werden. Und so konnte Ram herausfinden, wo er hingehen soll, dass er letztendlich eine Allianz mit dem König der Affen Sugriva eingehen sollte, der von seinem älteren Bruder Vali verbannt wurde aus dem Königreich. Wie auch immer, die Geschichte ist sehr komplex und wir haben eben nicht diese 4 bis 5 Stunden Zeit, wie das Padmanabha damals immer auf der Farm gemacht hat. Wir versuchen uns kurz zu halten. Ich habe eigentlich sogar nur noch 10 Minuten, sehe ich, aber es ist schon schön, in dieses Lila ein bisschen einzusteigen, deshalb möchte ich das auch gerne machen. Und so hat Lord Ram Sugriva getroffen, den Affenkönig. In der Gemeinschaft von Sugriva war auch Hanuman. Hanuman hatte ich vorhin ja schon mal kurz erwähnt. Hanuman ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Hanuman heißt aus Sanskrit derjenige mit einem gebrochenen Kinn. Das Kinn von Hanuman wurde mal durch Indras Donnerkeil gebrochen. Als Hanuman nämlich einen Tag alt war, hat er die Sonne gesehen und dachte, es sei eine große Orange und ist dorthin gesprungen. Hanuman ist der Sohn Vayus. Und so hat er unvorstellbare Kräfte gehabt und konnte wirklich durchs ganze Universum springen, um die Sonne zu fangen, weil er dachte, es sei eine Orange. Und das hat Indra irgendwie, mochte das nicht. Also am ersten Mal ist er, ja genau, genannt ganz genau. Und so hat Indra dann beim zweiten Versuch Hanumans seinen Donnerkeil geworfen und ihm das Kinn gebrochen. Hat Hanuman aber nicht sonderlich beeindruckt. Naja, das ist nur kurz die Geschichte Hanumans am Rande. Und mit dieser Allianz, dieser Affen, haben sie dann irgendwann den Ozean von Ketusandan im Südindien, an der Südspitze Indiens, bis nach Lanka überquert, indem sie zum Beispiel Steine zum die floaten, wie heißt es, floaten, schweben auf dem Wasser. Und so konnten sie eine Brücke nach Lanka bauen. Sie sind mit ihrer riesigen Armee nach Lanka gegangen und haben dort einen großen Kampf mit Ravana abgehalten und haben Sita zurückbekommen. Das ist jetzt wirklich eine extreme Kurzfassung. Es tut mir selber so leid, weil es ist so schön eigentlich, tief in diese Geschichte einzusteigen und auch so ein paar Details zu hören, aber die Zeit haben wir jetzt nicht mehr dafür. Aber ein paar Kleinigkeiten möchte ich trotzdem noch erzählen. Ich weiß, dass Ranti dich, du hast vor ein paar Tagen eine Lecture gehalten, wo es um den Washerman und die Parrots ging, die Papageien und die ja dann im späteren dieses Ehepaar waren, die Wäscher waren, die Lord Ram verflucht haben, dass er genauso von seiner Frau getrennt wird. Also deshalb muss ich das, glaube ich, nicht nochmal wiederholen, die Geschichte. Aber es ist trotzdem sehr interessant, nachdem Ram mit Sita zurückgekommen ist, haben sie das Königreich genossen und er wurde König. Dasarath ist leider schon verstorben natürlich gewesen, nachdem Ram weggeschickt wurde. Und so wurde Lord Ram König. Und Lord Ram war immer, weil er eben am Dharma sehr haftete, war er immer bedacht, was sagt das Volk über mich? Und hat einen Minister losgeschickt, um zu hören, was das Volk so über ihn sagt. Und dieser Minister kam irgendwann an dem Haus eines Wäschers und seiner Frau vorbei. Und der Wäscher sagte, weil die Frau hatte ihn wohl scheinbar betrogen. wenn ich dich zurücknehmen würde, so wie Lord Ram Sita zurückgenommen hat, die von einem anderen Mann berührt wurde, dann würde ich verflucht sein. Und das hat dieser Minister gehört und hat diese Botschaft, der wollte fast schon diesen Wäscher töten für diese Aussage, für diesen Offense gegenüber Lord Ram. Aber er sagte, nein, das ist nicht meine Aufgabe jetzt, sondern ich soll das Lord Ram sagen. Und so ging er zu Ram und erzählte ihm das, dass die Menschen teilweise schlecht über ihn sprechen würden, weil er seine Frau wieder zurück zu sich genommen hat, obwohl sie von einem anderen Mann berührt wurde. Die Acharyas sagen, Sita wurde nicht von einem anderen Mann berührt. Es war eine illusorische Sita. Das war nicht die echte Sita. Die echte Sita, die kann von keinem anderen Mann berührt werden. Es geht nicht. Es ist eine Illusions-Sita gewesen, die letztendlich zur Verfügung gestellt wurde, die materialisiert wurde, die Ravana nur kidnappen konnte. Aber unabhängig davon, Lord Ram hat diese Kritik sehr ernst genommen und so hat er Sita verbannt. Und Sita hat dann auf einem Art, nicht Scheiterhaufen, aber auf einem Erdhaufen gesagt, Mutter Erde, meine Mutter, Bhumi, die sie ja sozusagen in die Welt gebracht hatte, soll mich zurücknehmen, wenn ich jemals untreu gewesen bin. Wenn ich niemals untreu war. Und sie war niemals untreu. Und so hat Mutter Erde Sita wieder genommen. Das war natürlich traurig. Aber es ist eben auch ein Teil des Ramayana, was uns die tiefe Zuneigung zwischen Lord Ram und Sita im Grunde genommen zum Ausdruck bringen soll. Und auch die Ehrhaftigkeit, mit der Sita in dieser Welt lebte. Die war ihrem Mann, ihrem Lord Ram, völlig ergeben. Die hat nicht eine Sekunde an irgendwas anderes gedacht als an Lord Ram. Und weil ich jetzt nur noch 3 Minuten habe, möchte ich ganz kurz nur eine andere schöne Anekdote mit euch besprechen. Aber dazu singen wir ganz kurz was. Raghupati. Da muss ich die Bücher hier runterwerfen. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram
Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram
Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram.
So 2001 rum gewesen sein, in Vrindavanlänge auch, und da in Varshana, da lebte zu der Zeit auch bis vor kurzem ein Baba, Ramesh Baba. Wer von euch hat von Ramesh Baba schon mal gehört? Ramesh Baba war ein echt Heiliger. Der hatte Hunderttausende von Schülern. Und die lebten auf der ganzen Welt teilweise. Die kamen alle aus Vrindavan, aus der Region, aber viele waren erfolgreiche Geschäftsleute, Multimillionäre aus New York. Aber Ramesh Baba lebte in einer ganz kleinen, bescheidenen Hütte. Der war nicht interessiert an Geld. Das war ein Geweihter von Srimati Radharani. Ramesh Baba war ein ganz besonderer Devoti. Und wir waren dort bei einem großen Pandal, einem großen Festival mal in Varshana gewesen. Und weil zu dem Zeitpunkt, da gab es so Firmen aus Rajasthan, die wollten diese gesamten großen Berge und Hügel, die um Varshana waren, einfach kaputt machen, um die Steine für Straßen zu benutzen. Ein Stein, wie ein großer Steinbruch, ne, um Gravel daraus zu machen. There was all these hills around Varshana. I can tell you briefly in English. Where some Rajasthani's company wanted to chop these hills down to make gravel for roads out of them. Und Ramesh, you can continue now. Ramesh Baba hat eine große, friedvolle Demonstration angezettelt mit, ich würde sagen mal, bestimmt 30.000, 40.000 Devotees. Alles British Parsis aus der Region, die da zusammenkamen, in einem riesigen Pandal, in einem riesigen Zelt. Und was hat er gemacht? Er hat den heiligen Namen gesungen. Es war keine gewalttätige, aggressive Demonstration. Genauso wie Gandhi ja auch eine gewaltfreie Demonstration gemacht hat, so hat das Ramesh Baba da auch gemacht. Und er hat ein Schweigegelübde gehabt, aber er hat es dann irgendwann gebrochen. He had a Mauna Vrata, was silence, but one time he stood up and spoke again. Und er hat die Geschichte erzählt, wie sein Guru Gandhi getroffen hat. Gandhi war mal zu Besuch in Varshana gewesen. King. He was in Varshana, visiting Varshana. Und sein Guru hat Gandhi gesagt, wenn du erfolgreich sein willst in deiner Mission, dann musst du dich mit den heiligen Namen Gottes bewaffnen. Und hat ihm den Mantra Raghupati Raghava Rajaram genannt, den er chanten sollte. Dann würde er erfolgreich sein. Das Schöne an dieser Geschichte, da waren dann 30.000 Devotees, die alle zusammen gesungen haben in diesem riesigen Zelt. Das war unglaublich, so ein großes Zelt habe ich noch nie gesehen. Und diese Demonstration war erfolgreich. Die haben das wochenlang gemacht und die indische Regierung mit Polizei kam, dann hat diese Firmen aus Rajasthan vertrieben und ins Gefängnis gesteckt. Sodass diese ganzen alten Hügel erhalten bleiben konnten. Das waren ja nicht irgendwelche Hügel. Das waren die Hügel, wo die Pastimes von Radha und Krishna stattgefunden haben. Und zu einem Zeitpunkt kam, ich war da mit Satchinandan Swami, und da kam Aindra. Viele von euch kennen bestimmt auch noch Aindra von früher, unseren großen Kirtanier Aindra Prabhu, mit mehreren Devotis aus Vrindavan dort angereist, haben dort Kirtan gemacht. Und während sie Kirtan spielten, es war ekstatisch, auf einmal stand eine alte Dame auf, eine alte Mataji, so würden wir sagen. Mataji ist also eine wirklich, sie hatte schon weiße Augenlider, alles war weiß, die ganzen Haare waren weiß an ihr. Sie fing an zu tanzen vorne an der Bühne, sie hatte auch Glöckchen um die Füße, die klingelten in dem Kirtan. Und die war weit über 70, wenn nicht über 80. Und sie tanzte wie eine junge Gopi. Das ist unglaublich. Sonst würden wir so ältere Leute denken, konnte ich kaum noch bewegen. Nein, sie tanzte wie eine junge Gopi. Einmal stand ein alter Mann auf einem langen weißen Bart, auch schon alle Haare an seinem Gesicht waren alle schon weiß. Und tanzte mit ihr wie ein Gopa, wie ein junger Mann. Die wurden ermächtigt durch die heiligen Namen. Diese alten Körper könnten das sonst nicht. Aber die waren aus der spirituellen Welt herabgestiegen und haben dort den heiligen Namen verehrt in ihrem Tanz. Das ist Hingabe zu Gott. Das ist das, was Lord Ram wollte, dass wir letztendlich ihn als Person erkennen und Liebe zu ihm entwickeln. Genauso wie Krishna das möchte, genauso wie Chaitanya Mahaprabhu das möchte. Er hat uns den heiligen Namen, den Hare Krishna Mahamantra gebracht, damit wir eine Beziehung zu Gott aufbauen können. Das ist der Grund, warum Srila Prabhupada in den Westen kam. Seine Gottbrüder und viele indische Menschen haben gesagt, das kannst du vergessen, die Westler, das sind alles Mletschers. Die haben keine Samskaras, die haben kein Training, die haben nie etwas Gutes. Und Prabhupada war ganz anderer Meinung. Der hat diese riesige Mission gegründet und dann hinterher den Menschen in Indien bewiesen, wenn selbst die Westler zu Vaishnavas werden können, weil ein Vaishnava zu werden, steht höher als jeder Kaste. Die ganzen Kasten sind unwichtig. Ein Vaishnava zu werden, mit Liebe zu Gott, das ist die höchste Segnung. Und so hat er natürlich Menschen in Indien wieder begeistern können, dass selbst die Mletschers, die Gefallensten der Gefallenen im Westen, Vaishnavas werden und den heiligen Namen annehmen. Gott geweiht werden. Und so über das gesamte Kastensystem hinauszugehen, dass das nicht wichtig ist. Das ist nur aus Äußeres. Es geht um die innere Haltung. Und so kann jeder ein Weichschneider werden. Jeder kann Gott verehren. So, damit ende ich jetzt. Ich wünschte, ich hätte viele Stunden, dann könnten wir das ganze Ramayana durchlesen. Das ist wunderschön. Aber vielen Dank. Ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr in Mitleidenschaft geraten habe durch teilweise so kurze Sachen. Falls ihr noch was dazu sagen möchtet oder eine Frage habt, die wir zusammen diskutieren können, können wir das gerne kurz noch machen. Vielen Dank. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Ja. Sehr gut, war dir Nat.
Ich wollte nur sagen, das Leben war im Anschlussprovisor, hat Lachstein der Dämonen die Nase abgeschnitten. Nicht einfach so, sondern Zufanak wollte es, sie hat gesagt, dass der Grund, warum ihr mich jetzt nicht haben wollt, ist Sita.
Ja, genau.
Und deswegen wollte sie Sita angreifen.
Ja, richtig.
Und dann hat er die Nase.
Genau. Genau, er Zita verteidigt, ganz genau.
Nicht nur mal so zack, zack.
Nee, das war seine Aufgabe, Zita zu verteidigen, völlig richtig, ganz genau. Vielen Dank. Ja. So, okay.
Ja, bitte.
Wir nehmen wir Ayodhya, ja? Aber in Thailand ist auch Ayodhya. Und auch hat die Welt ist der Bindung, weil in Thailand gibt es auch viele Ramayanas Gestalten. Oder
auch Vietnam auch.
Ja. Indonesien auch.
In Indonesien auch, richtig, ganz genau. Dort wird Ram auch feiert.
Ja.
Mehr als Krishna.
Gibt es die Welt ist der weltliche Sachen?
Die vedische Kultur war natürlich dort in der gesamten Region verbreitet. Das ging bis Burma, noch weiter. Also das war alles vedische Königreiche. Und bis heute, also das ging dann auch im Westen über Afghanistan, Pakistan. Das waren alles, also zum Beispiel wissen wir aus dem Mahabharat, Gandhari. Das war die Tochter des Königs von Kandahar. Mhm. Ne? Das heißt, das Kandahar ist eine der großen Städte in Afghanistan. Also das die vedische Kultur war natürlich dort überall verbreitet, die war sogar noch weiter verbreitet im Norden bis über die Himalayas hinaus sogar noch. Da war dann zwar irgendwie auch so Ödland, aber selbst dort war die vedische Kultur auch prominent. So, das heißt, diese Länder waren alle in enger Verbindung mit dem indischen Subkontinent. Und wie wir auch in dieser Erläuterung von Srila Prabhupada hier am Anfang gehört haben, Krishna oder Gott erscheint nicht nur auf indischem Boden, hat er gesagt. Das ist richtig. Gott erscheint überall im Universum, aber auch auf dieser Erde kann er auch woanders erscheinen. Und dazu, was ich natürlich jetzt, das sage ich mal, Srila Prabhupada. So, das Ram-Lila, das ist ja nicht nur einmal vorgekommen. Das ist genauso wie das Krishna-Lila. Das kommt immer wieder vor. Das passiert immer wieder. So, und deshalb kann es auch sein, dass sie vielleicht auch ein älteres Ram-Lila beziehen, das weiß ich nicht, das möchte ich jetzt auch nicht spekulieren, aber das Ram-Lila ist ein ewiges Lila, was immer wieder kommt.